Damen und Herren, guten Tag und herzlichen Dank für die Einladung nach Bad Boll. Frau Höhnk hat es ja eben schon gesagt, das ist ein Schwenk in eine ganz andere Richtung. Nach dem rechtlichen Vortrag nun ein sozialpädagogisch-historischer Vortrag. Und Sie haben es mir ja schon etwas leichter gemacht, das auch anzumerken. Ich werde nicht den Schwerpunkt auf das Thema geschlossene Unterbringung legen. Es kommt zwar vor, aber ich bin auch ganz froh, dass ich dieses Thema mal von einer etwas anderen Warte betrachten kann. Ich möchte zwei Vorbemerkungen machen. Die eine geht zu der Formulierung des Titels hier, den Sie mir ja vorgegeben hatten, und ich habe ihn auch so übernommen, habe da nichts dran gemacht, was natürlich jetzt ein gewisses Risiko ist oder eine sehr große Offenheit, das damals und heute. Das damals ist natürlich ein historisch unglaublich weites Feld, wenn wir an das Verhältnis von Erziehung, Freiheitsentzug, Strafe und Resozialisierung denken. Und natürlich will ich Ihnen hier keinen ausladenden historischen Vortrag zumuten, kein historisches Seminar sozusagen, aber es hat mich doch gereizt, das, was wir so als Erziehungsgedanken betrachten, sowohl in der soziologischen Diskussion beziehungsweise in der sozialpädagogischen, als auch in der Strafrechtsdiskussion als Erziehungsgedanken bezeichnen, das mal etwas näher aufzudröseln in einem historischen Rückblick. Also ich nehme mir die Freiheit, diesen historischen Rückblick tatsächlich auch zu machen, aber wohl wissend, dass ich dabei natürlich nicht ins Detail gehen kann und natürlich den Schwerpunkt auf das Heute legen werde. Das will ich schon versuchen. Also der Versuch, die lange Geschichte des Erziehungsgedankens wenigstens doch in einigen Schlaglichtern zu rekonstruieren und dabei auch die etwas älteren Sedimente dieses Gedankens im Überschneidungsbereich von Erziehung, Strafe und Jugendpsychiatrie, die müssen wir ja auch mit einbeziehen, zumindest systematisch, die also sichtbar zu machen. Ich möchte also dieses Damals, was hier in dem Titel steht, in zwei Teile einteilen, in zwei Bereiche sozusagen, einen etwas älteren Bereich, wo ich tatsächlich auch etwas stärker zurückgreife und dann aber in den neueren Zeitraum, der uns natürlich allen im Bewusstsein ist, wenn wir an diese hier angesprochenen Debatten über geschlossene Unterbringung, freiheitsentziehende Maßnahmen etc. denken, also die letzten 30 Jahre. Ich habe das in zwei Teile geteilt. Das erste habe ich mit PowerPoint ein bisschen unterstützt und das zweite wird in Form einiger Thesen zu hören sein. Die zweite Vorbemerkung, die ich machen möchte, bezieht sich auf den eben schon mal angesprochenen Begriff. Wir haben jetzt freiheitsentziehende Maßnahmen, habe ich eben gesagt. Das ist eine Beobachtung. Also wir haben ja in dieser Diskussion über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg eher diese einfachen, traditionellen Begriffe wie Einschluss oder geschlossene Unterbringung, jetzt benutze ich das Wort doch, benutzt. Während im Gegensatz dazu hat sich eigentlich in den letzten Jahren der Begriff freiheitsentziehende Maßnahmen durchgesetzt. Und ich frage mich manchmal, wieso eigentlich? Was schwingt da mit? Was ist das für einen Hintergrund, warum dieser Schwenk in eine doch eher aseptische und bürokratische Formulierung? Vielleicht kann man da auch noch mal drüber nachdenken im Laufe dieser Tagung. Ist es eine Art neue Normalisierung, eine Geschäftsmäßigkeit sozusagen im Umgang mit der Ausgrenzung von Problemgruppen? Das denke ich manchmal, wenn ich diesen Begriff, der ja so leicht daherkommt, höre. Ja, das ist etwas, worüber man nachdenken müsste. Was ich aber jetzt in Bezug auf die heutige Situation gerne zum Ausdruck bringen möchte oder meine Schlussfolgerung, meine These sozusagen, das möchte ich gerne zu Beginn jetzt hier schon einmal andeuten. Und das bezieht sich darauf, dass, wie wir alle wissen, alle Hilfesysteme, von denen wir hier sprechen, im Überschneidungsbereich von Jugendhilfe, Justiz, Psychiatrie, auch Schule natürlich, das wissen wir alle, gegenwärtig unter einem massiven Problemdruck stehen. was die Zunahme der Armutszahlen, speziell der Kinderarmut betrifft und ihre gravierenden lebensweltlichen Folgen. Das muss ich in einem Kreis wie diesem nicht näher erläutern. Wir haben alle das eben schon angesprochen gehört, die Diskussion über Kindeswohlgefährdungen, die Notwendigkeit präventiver Netzwerke und vieles andere. Zweiter Punkt, in den Städten beobachten wir heute so etwas wie die Wiederkehr des Almosenwesens in einer neuen Form, einer karitativen Notversorgung in Form von Suppenküchen, Tafeln, Kleiderkammern, Restaurant des Herzens und. Einerseits sicherlich bitter notwendig, es wäre überhaupt nicht meine Absicht, das irgendwie in Misskredit zu bringen, aber auf der anderen Seite natürlich auch eine weitere Festschreibung, eine neuerliche Festschreibung von Abhängigkeiten. Und drittens, ein weiterer Punkt, der mir wichtig ist, soziologische Studien belegen, dass Prozesse gesellschaftlicher Polarisierung sich beschleunigen und auch in unserem Land Formen sozialräumlicher Marginalisierung mit sich bringen, wie wir sie in den bisherigen Jahrzehnten eigentlich eher in den USA, in Frankreich oder auch in England beobachtet haben, aber eher bei uns eigentlich nicht. Und ich verweise da kurz auf das Buch von Heinz Bude, Die Ausgeschlossenen, oder auch andere Studien von Heinz Bude, die dafür sehr viele Beispiele bringen. Das heißt aber, dass nicht nur die brisanten Probleme des Strafvollzugs, speziell des Jugendstrafvollzugs, sondern auch das jederzeit aktivierbare Strafbedürfnis einer Mehrheit oder einer merkwürdigen, schweigenden Mehrheit, um das Wort mal zu sagen, also das Bedürfnis nach Strafverschärfungen, freiheitsentziehenden Maßnahmen in diesem Kontext diskutiert werden müssen. Das haben wir alle im letzten Jahr, ist ziemlich genau ein Jahr her, seit diese Diskussion in Hessen vom Zaun gebrochen worden ist, mit diesen sofort aufflammenden Bedürfnissen nach flächendeckenden Erziehungscamps. Sie erinnern sich alle noch an diese Diskussion. Ich komme da nachher auch noch mal kurz drauf zurück. Ja, und meine Befürchtung ist, wenn diese Entwicklung, oder sagen wir andersrum, diese wieder aufflammenden Diskussionen, die man ja praktisch so im Zeitrhythmus von wenigen Jahren immer abtragen kann, die sind Teil einer Entwicklung, die, wenn sie weiter so ungebremst verläuft wie bisher, zu einer Spaltung der Kinder- und Jugendhilfeentwicklung führen müssen, einer Spaltung der Jugend- und straffälligen Hilfe genau genommen, etwa in folgender Art: qualitativ hochwertige, kostspielige Hilfen gibt es nur noch in begründeten Ausnahmefällen, ansonsten möglichst viel Billigangebote. Die Jugendhilfe wird zu einer Art Notfallambulanz, die nur noch in besonders riskanten Fällen ausrückt und sich ihren nostalgischen Vorstellungen von Lebensweltorientierung endlich abschminkt. Ich weiß nicht, ob Sie im letzten Jahr, das war im Juni, das Zeitdossier gelesen haben über die Realität von Familienhilfe in Berlin, in einem Berliner Jugendamt. Das war ausgesprochen desillusionierend, was diesen Aspekt betrifft. Aber ich will das jetzt nicht vertiefen. Ja, schwierige Problemfälle, die niemand haben will, und das sind die Fälle, über die wir hier reden, werden an die Überlaufbecken des Hilfesystems weitergeleitet, wo es aufgrund struktureller Überlastung aber nur noch wenig Hilfe gibt, dafür immer mehr Druck, wie wir an dieser Erziehungscamp-Diskussion sehen können. Und was ich auch im Rückblick auf diese Diskussion vor einem Jahr bedenklich finde: alles, was sich diesem Bedürfnis nach immer schneller und immer billiger nicht fügt, wird als Kuschelpädagogik diskreditiert. Ja, soweit ein Startpunkt in der heutigen Situation. Was ich vielleicht noch zum Anfang sagen sollte: ich stelle mir nicht vor, dass kurze Phasen von Freiheitsbeschränkung in jedem einzelnen Falle immer ausgeschlossen werden können. Ich denke, ein Schematismus in dieser Hinsicht hilft uns nicht weiter. Aber was ich sehe als Risiko für die künftige Entwicklung in diesen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zumal, ist, dass wir auf ein neues Regelsystem im im Einzugsbereich von Justiz, Jugendhilfe und Psychiatrie zusteuern könnten, wenn man nicht aufpasst. Dazu vielleicht auch nachher nochmal etwas Genaueres. Ja, ich habe mir jetzt die Freiheit genommen, den Tagungstitel etwas weiter auszulegen und möchte zumindest in großen Zügen versuchen, einmal diesen Erziehungsgedanken etwas unter die Lupe zu nehmen, historisch, und ja, sozusagen eine Anatomie, eine kleine Anatomie, vielleicht sollte man auch sagen, Pathologie des Erziehungsgedankens vorzunehmen, die sich in einigen markanten historischen Epochen abspielt und zuordnen lässt. Ich fange da, habe diesen Teil überschrieben, die vielen Gesichter des Erziehungsgedankens, und beginne da mit dem ersten Punkt, ganz unten sozusagen im Kellergewölbe des Erziehungsgedankens geistert die Idee der Zucht. Historisch gesehen ist das die Zeit der frühen Moderne, wo ein bisher nicht gekanntes Bevölkerungswachstum, Missernten und Hungersnöte dazu führen, dass große Teile der Bevölkerung auf Wanderschaft gehen müssen. Und je mehr sie sich in die Städte drängen, desto größere Probleme verursachen sie dort, die mit der jahrhundertealten Praxis des Almosens nicht mehr aufzufangen sind. Das wachsende Misstrauen gegen arme und fahrendes Volk, gegen Obdachlose, rückt die Frage in den Mittelpunkt, wer von ihnen überhaupt Unterstützung verdient und wenn ja, wie viel und wie lange. Und es entstehen die ersten Formen der Bedürftigkeitsprüfung, der Regelung, der bürokratischen Regelung des Almosenwesens. Und immer weniger erscheint der Arme als rechtmäßiger Empfänger mildtätiger Gaben, immer mehr als potenzielle Arbeitskraft. Und die Frage des Arbeitsfleißes und der Arbeitsdisziplinierung rückt immer mehr in den Vordergrund. Erstmals in der Geschichte setzt sich in der Armenpolitik das Prinzip durch, die Armen durch harte Arbeit zu demütigen, zu bestrafen und zu erziehen. In den Gesetzen dieser Zeit erscheint Bettelei bei arbeitsfähigen Menschen als strafwürdiges Verhalten, das die unterschiedlichsten Sanktionen nach sich ziehen kann, Züchtigung, Pranger und. Vor allem aber, und das ist der entscheidende Punkt, von den Zuchthäusern, die nach den Gründungen in London und Amsterdam im frühen 17. Jahrhundert europaweit eine wahre Gründerzeit erleben, erwartet man sich eine erzieherische Wirkung. Durch harte Zwangsarbeit sollen die Insassen dazu angehalten werden, ihrer moralischen und gesellschaftlichen Pflicht zu gehorchen, wie das Robert Jütte in seinem schönen Buch über arme Bettler und Beutelschneider beschrieben hat. Das Ganze steht in einem Kontext, den Michel Foucault in seiner berühmten These als fortschreitender Prozess der inneren Disziplinierung der Gesellschaft beschrieben hat, das aber hier nur am Rande. Ja, der nächste Schritt führt uns mitten hinein in die Frühzeit unserer Profession, der Heimerziehung, sozusagen die Waisenhauserziehung als Modell der Anstaltserziehung, die die weiteren Jahrhunderte stark geprägt hat. Man könnte hier tatsächlich von einer Variation von Erziehungsbegriffen oder von Erziehungsverständnissen sprechen. Bei August Hermann Franke geht es ja auch um Disziplin, um Arbeit, auch um Zucht. Aber es treten noch zwei weitere Momente hinzu, nämlich eine umfassende religiöse Prägung des Alltags, die sich aus dem Glauben an die Erweckung des Zöglings für ein neues Leben in Christus ergibt, ora et labora. Und weiterhin eine Vorstellung von planvoller Lebensgestaltung, einem geordneten Umgang mit der Zeit, die im utilitaristischen Geist dieser Epoche wurzelt. Nicht nur die Gegenstände aus fernen Ländern, sondern auch die Zeit selber ist ein kostbares Gut, das nach innerer Ordnung des Zöglings verlangt. Detlef Peukert hat die spezielle Atmosphäre, dieser für die Geschichte der Anstaltserziehung so folgenreichen Pädagogik als ein, Zitat, geordnetes, rationelles, zweckmäßiges und produktives Leben in christlicher Klugheit schön charakterisiert. In Wirklichkeit, das wissen wir, gehen dann die Waisenhäuser einen anderen Weg. Unmenschliche Arbeitsbedingungen und Ausbeutung führen bald zu hohen Sterblichkeitsraten von bis zu 25%. Das Grundmuster von Zwang und Unterwerfung tritt in den Vordergrund. Dagegen wendet sich die Anstaltskritik der Philanthropen. Das ist eine weitere Variation des Erziehungsgedankens, wenn man das Bild aus der Musik hier anwenden will. Vor dem Hintergrund der Aufklärungsphilosophie machen sich Salzmann, Basedow, Kamp und andere Philanthropen daran, einen ganz anderen Erziehungsbegriff zu entwickeln, die den Zögling sehr viel mehr in den Mittelpunkt stellt, die natürlichen Rechte des Zöglings und so weiter. Und es entsteht eine wahre Reiseliteratur über die Anstaltsbedingungen in ganz Deutschland. Vor allen Dingen Salzmann hat mit seinen Reiseberichten da sehr viel Aufsehen erregt. Und die dort angeprangerten Zustände in den Waisenhäusern werden bald auch ein öffentliches Diskussionsthema. Sie lösen den sogenannten Waisenhausstreit aus. Viele Einrichtungen werden geschlossen. Kinder werden bei Familien auf dem Lande untergebracht, wo sich aber bald sehr ähnliche Formen von Missbrauch und Ausbeutung ergeben. Ganz ähnliche Formen philanthropischer Anstaltskritik finden wir auch im Bereich des Gefängniswesens. Das ist ja der zweite Bereich, den wir hier betrachten müssen, wo die zunehmende Industrialisierung zum Wegfall bisheriger Formen von Zuchthausarbeit geführt hatte. Vieles kann jetzt von Maschinen verrichtet werden. In England und in den USA, später auch in Europa, besucht der Philanthrop John Howard zahllose Gefängnisse und in Deutschland spielt der Hallenser Zuchthausprediger Heinrich Balthasar Wagnitz eine ähnliche Rolle. Howards Kritik trägt schließlich zu den Neugründungen in Philadelphia bei und in Auburn, 1823 bei New York, und die sind ja in die Strafvollzugsgeschichte als berühmte Vorläufermodelle eingegangen, mit ihrem erzieherischen Beharren auf Einzelhaft, auf Schweigen, auf das absolute Schweigegebot, zumindest im Fall von Philadelphia, was in Auburn dann etwas gelockert wird, indem sie zumindest die Arbeiter, die Gefangenen nur bei der Arbeit schweigen müssen. Ja, das als ein weiterer Punkt in der Diskussion über das Verhältnis von Erziehung, Einschluss und Strafe. Und wir bewegen uns jetzt schnell ins 19. Jahrhundert mit diesem Titel Erziehung als Rettung und sittliche Hebung. Sie sehen schnell, wohin das sich assoziiert. Die Rettungshausbewegung Wiechans und andere Bewegungen im frühen 19. Jahrhundert werden hier angesprochen. Während zum Beispiel die liberal-rechtsstaatliche Auffassung von Anselm von Feuerbach und anderen im Erziehungs- und Rettungsgedanken und Besserungsgedanken eigentlich eine unzulässige Kompetenzüberschreitung des Staates sieht, sind es vor allem christlich geprägte Praktiker, bei denen die seelsorgerischen Vorstellungen der neuenglischen Quäker auf fruchtbaren Boden fallen. Sowohl die Gefängnisgesellschaften und Gefangenenfürsorgevereine im Gefolge von Theodor Fliedner im Rheinland, als auch die Rettungshausbewegung um den Hamburger Pfarrer Heinrich Wiechern nehmen diese Impulse auf. Und wichtig und immer wieder sinnfällig ist, dass Wiechern diesen Erziehungsgedanken ja ausweitet. Er will nicht nur die Kinder von St. Georg erziehen und die Jugendlichen, die sich dort prostituieren, wie heute auch, sondern er will die ganze Gesellschaft erziehen. Innere Mission. Das ist die große Position oder der Kern der inneren Missionsbewegung mit ihrer Gründung 1848 gegen die Sozialisten. Und ich denke, Wiechans Einfluss auf die Erziehungs- und Strafdiskussion des 19. Jahrhunderts ist erheblich. Was ja schon im Rauen Haus in Hamburg im Bereich der Fürsorgeerziehung erfolgreich praktiziert hatte, will er nun bald im Dienste des preußischen Königs in Berlin weiterführen und im Gefängniswesen zur Geltung kommen. Für erzieherische Aufgaben sollen nicht mehr ehemalige Soldaten, sondern ausgebildete Diakone herangezogen werden. Und wir können hier von einer ersten Professionalisierung der Erziehungshilfe und Gefangenenbetreuung sprechen. In der gereinigten Atmosphäre von Gebet und Verinnerlichung, so schreibt Wichern an einer Stelle, ich denke, das trifft seine Position sehr deutlich, soll die Sammlung neuer sittlicher Kräfte ermöglicht werden. Und an den zunehmenden autoritären Überzeugungen, die Wichern gegen Ende seines Lebens äußert, lässt sich zeigen, wie sehr das Denken über Erziehung und Strafe in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dann in Richtung Repression tendiert. Foucault hat ja in diesem Zusammenhang das erste französische Rettungshaus von Maitre in sehr bekannt gewordenen Formulierungen charakterisiert als der Punkt, wo das bisherige Kerkersystem zum Abschluss kommt, mit seiner Kombination unterschiedlicher Bestrafungstechniken und unterschiedlicher Kontrolltechniken der Kaserne, des Klosters, des Regiments, der Familie, der Schule, des Gerichtes und so weiter. Und mit ihren umfassenden Tableaus, also individuellen Aufzeichnungen über die einzelnen Gefangenen, so Foucault, gerät auch die Wissenschaft in den Blick, bekommt die Wissenschaft einen zentralen Ort, um ihre Kompetenzen für die Begründung von Dressur und Disziplinarnormierung auszuüben. Und wir alle haben ja irgendwann mal in der einen oder anderen Form Foucault zur Kenntnis genommen. Mit seinen charakteristischen Formulierungen spricht er da von der Etablierung eines Macht-Wissen-Komplexes. Der nächste Punkt ist, denke ich, für die Geschichte der Heimerziehung und der straffälligen Hilfe von besonderer Bedeutung. Wohl kein anderer Name ist so sehr mit der Idee eines reformierten Strafvollzugs verbunden wie Franz von Liszt. Mit seinen Gedanken von Spezialprävention und zweckgebundener Jugendstrafe einerseits. Wie kaum ein anderer trug er mit seinen rigiden Unterscheidungen von besserungsfähigen und unerziehbaren, aber auch zur Etablierung jenes ambivalenten Erziehungsdenkens bei, das die Gründerzeit der Sozialpädagogik und der Jugendhilfe am Ende des 19. Jahrhunderts dominiert. Detlef Peukert, nochmal, hat dieses Denken in seiner Studie über die Entstehung der Jugendfürsorge immer noch unübertroffen genau beschrieben. Er spricht in diesem Zusammenhang von einer janusköpfigen Einstellung. Zuwendung zu den einen, Ausgrenzung der anderen. Anders gesagt, in jeder erzieherischen Zuwendung soll zugleich die Drohung der Ausgrenzung, der Abwendung vom Zögling mitschwingen. Und es ist genau diese Einstellung, die das Erziehungsdenken des Franz von Liszt ebenfalls prägt, trotz aller seiner Positionierung für eine reformierte Straffälligenhilfe. Ein kleines Zitat dazu: Sicherheitshaft und Gewohnheitsverbrecher, Arbeitshaus mit militärischer Strenge, ohne Federlesens, so billig wie möglich. Unschädlich machen von Tätern und so weiter. Ich breche das an der Stelle mal ab und komme zu einem nächsten Punkt, der für die Entwicklung, ja, so halbstarke Clemens Schulz mit seinen Tiraden gegen die Halbstarken, das nimmt diese Unterscheidung ebenfalls auf. Das, was mir wichtig ist, das auch in diesem Zusammenhang nochmal zur Geltung zu bringen: die besondere Bedeutung reformpädagogischer und psychoanalytischer Impulse für die Randgruppenarbeit, die Herausbildung gesonderter Jugendgefängnisse, für die Berthold Freudenthal steht, die Idee der Gemeinschaft, Ansätze zur Reform der Heimerziehung, die wir in Berlin bei Wilker und bei Lampel beobachten können. Und natürlich für diesen Zusammenhang besonders bedeutsam die Reform des Jugendgefängnisses in Hamburg, die sich mit den Namen Bondi und Hermann verbindet. Die Jugendlichen sollen nicht mehr repressiv und von oben herab behandelt werden, sondern sie sollen als Individuen ernst genommen werden. Sie sollen lebensweltlich, sie sollen in Bezug auf ihre Arbeitsfähigkeiten und Arbeitsmöglichkeiten gestützt und unterstützt und gefördert werden. Und vieles andere, was eigentlich dann schon einen Begriff von moderner Jugendhilfe aufnimmt und vorbereitet. Jugendliche verstehen, Verwahrlosung verstehen. Das ist das Prinzip von August Eichhorn in unmittelbarer Anknüpfung an Sigmund Freud. Ist er der Begründer für eine Sichtweise, die tatsächlich auch die Geschichte der therapeutischen Jugendhilfe und therapeutischen Ansätzen in der Kinder- und Jugendhilfe und straffälligen Hilfe sehr stark begründet hat. Sisyphus und die Grenzen der Erziehung, einen Exkurs zu Bernfeld kann ich mir hier sparen, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber der Gedanke des therapeutischen Milieus, der ja ebenfalls in dieser psychoanalytischen Tradition einer psychoanalytischen Pädagogik steht, ich denke, da kann man sagen, das hat die Diskussion bis hin zur Sozialtherapie und bis hin zur pädagogisch-therapeutischen Intensivbetreuung im Feld der Heimerziehung sehr, sehr stark geprägt. Eine weitere Variante und Variation des Erziehungsgedankens in der Geschichte. So, die nächsten Punkte werde ich jetzt einfach abkürzen bzw. überspringen. Ich habe sie aber hier mal mit aufgenommen. Man natürlich diese besondere Phase von Erziehung als Selektion und Lagerterror die nachfolgenden Jahrzehnte in einer ganz besonderen Weise mitgeprägt hat. Und was wir natürlich heute auch nicht vergessen dürfen, zumal wir ja jetzt wieder eingeholt werden von dieser Geschichte in Form der Diskussionen über den Verein ehemaliger Heimkinder, das wissen Sie auch aus den letzten Tagen wahrscheinlich, haben Sie auch in der Zeitung gelesen, dass hier eine völlig neue Sachlage inzwischen eingetreten ist, in dem die Jugendministerin, in die Familienministerin von der Leyen sich positioniert hat zu den Vorschlägen des Parlamentarischen Ausschusses, Petitionsausschusses, Entschuldigung. Aber das will ich auch hier nur anmerken. Ich denke, das wird in dieser Diskussion in der Tagung auch noch zur Sprache kommen. Die Verhältnisse in den Erziehungsheimen der 50er und 60er Jahre sind von Peter Wensierski vom Spiegel in einer minutiösen Form diskutiert und beschrieben worden, und ich denke, dem ist hier nichts hinzuzufügen. Und all das hat die Entwicklung der Diskussion über eine Reform des Verhältnisses von Erziehung und Strafe in besonderer Weise vorangetrieben, weil natürlich die Verhältnisse, die damals in den Heimen geherrscht haben, so nicht weitergehen konnten. Und die Rolle der Heimkampagnen kann ich hier auch werde ich hier nur erwähnen. Ja, wir sind jetzt in dem Bereich angekommen, in dem natürlich auch die Diskussion über Freiheitsentzug und über eine Neuordnung des Feldes, eine pädagogisch-therapeutische Neuordnung des Feldes ihren Ausgang nimmt. Und damit möchte ich jetzt zu dem Teil 2 kommen, wo ich mir einige Gedanken darüber machen möchte, dass die damaligen Reformperspektiven, die in der Auseinandersetzung mit der jetzt soeben zum Schluss charakterisierten Position dass die zur Zeit, die dort entwickelt worden sind, dass die heute als gefährdet betrachtet werden müssen und dass das ein Punkt ist, über den wir ernsthaft nachdenken müssen. Ich komme jetzt also zu dem zweiten Teil. Ich hoffe, ich bekomme das noch zeitlich einigermaßen hin. Ohne diese Zeit allzu sehr zu verklären im Rückblick, denke ich, kann man sagen, dass die 70er Jahre in der Frage des Strafvollzugs, dass die 70er Jahre sich als eine Zeit beschreiben lassen, die in der Frage des Strafvollzugs und der Jugendhilfe eine Aufbruchszeit war, was die Diskussionen betrifft und die Öffnung der theoretischen und praktischen Horizonte. Eine Diskussion, die nicht mehr nur eine Handvoll Insider interessierte, sondern ein gewisses Maß an Öffentlichkeit erreichten. Michael Walter hat das mit dem Auftreten neuer psychologisch und sozialwissenschaftlich orientierter Berufsgruppen in Verbindung gebracht, die die alten Ziele von Erziehung, Behandlung und Besserung mit neuen methodischen Konzepten angehen. Da ist an die prominenten ausländischen Modelleinrichtungen in Holland und Dänemark zu erinnern, die insgesamt in Teilen dieser Diskussion einen Behandlungsoptimismus erzeugt haben, der einen markanten Gegenpol zu den in dieser Frage eher skeptischen Positionen der Labeling-Theoretiker mit sich gebracht haben. Neben dem Begriff Therapie, der in dieser Zeit im gesamten Feld der sozialen Arbeit die Rolle eines Leitkonzeptes einnimmt, ist es vor allem der Resozialisierungsbegriff, der die Diskussion über Freiheitsentzug und Erziehung bestimmt. Wenn Kriminalität das Ergebnis fehlender bzw. fehlgeschlagener Sozialisation ist, dann liegt es nahe, die Aufgabe des Strafvollzugs darin zu sehen, dem Gefangenen Möglichkeiten zur Nachreifung, zur nachholenden Sozialisation zu verschaffen. Übernahme von Pflichten, verantwortliche Lebensführung, soziales Training, Stärkung von Kompetenzen. Zweitens, wie alle hier betrachteten Konzepte, ist das Resozialisierungskonzept in dieser Zeit auch Gegenstand heftiger Kontroversen. Vor allem deswegen, weil es eine stillschweigende Legitimation des Gefängnisses enthält und auf eine ironische Pointe hat in diesem Zusammenhang vor einigen Jahren ebenfalls Michael Walter aufmerksam gemacht in seinem Buch über den Strafvollzug. Er beschreibt, wie sich die staatliche Kriminalpolitik vor allem der angelsächsischen Länder in den letzten Jahren mehr und mehr vom individuellen Behandlungs- und Integrationsgedanken wegbewegt hat und sich Konzepten wie Aufsicht, Abschreckung und Unschädlichmachung verschreibt. Diese Entwicklung hat manchen ehemaligen Kritikern der Resozialisierungsphilosophie hat manche ehemaligen Kritiker der Resozialisierungsphilosophie, so schreibt er in einem Zitat, gleichsam nostalgisch zu nostalgischen Befürwortern werden lassen. Entschuldigung, ich habe mich jetzt versprochen. Zu gleichsam nostalgischen Befürwortern des Resozialisierungsgedankens werden lassen. Ich denke, wenn wir die aktuellen Tendenzen sozialer Polarisierung nochmal in den Blick nehmen, ist das ein richtiger Punkt, ist da was dran und ich greife das gleich nochmal aus. Wie der Rückblick zeigt, hat sich der Erziehungsgedanke in der Fürsorgeerziehung und im Jugendstrafrecht historisch in einer Art Pendelbewegung entwickelt. Das, denke ich, ist durch diese Rückblenden deutlich geworden. In einzelnen zeitgeschichtlichen Epochen kamen dabei jeweils sehr unterschiedliche Anteile von Zuwendung und Repression, individueller Förderung und Anpassungszwang zur Geltung. Erste anspruchsvolle Konzepte für einen Brückenschlag zwischen Jugendhilfe, Justiz und Psychologie bzw. Psychiatrie werden in der reformpädagogischen Phase der Weimarer Republik entwickelt, teilweise mit einem aus heutiger Sicht erstaunlichen Weitblick. Doch erst am Ende der 60er Jahre bietet sich im Feld von Erziehung und Strafe wieder so etwas wie ein Reformfenster und dazu trägt ebenfalls wieder ein neuer wissenschaftlicher Blick auf das Feld bei, bei der psychologische und soziologische Theoriekonzepte zur Geltung kommen und das natürlich auch empirisch angelegt ist. Ich denke da nur an die Arbeiten von Goffman und anderen. In der kriminologischen Diskussion kommen in dieser Zeit Etikettierungsansätze, stigmatheoretische Ansätze zu Ergebnissen, die den bislang eingespielten Sichtweisen über Erziehung und Strafe stark entgegenstehen. Abweichung, so fordern Theoretiker wie Becker und andere, soll nicht mehr als Eigenschaft von Handlungen, sondern als Ergebnis der Aufstellung und Durchsetzung von Regeln verstanden werden. Das heißt, die Erziehungsinstitutionen, die Kontrollinstitutionen selbst geraten mit ihren Erziehungsgedanken, mit ihren Machtverhältnissen und Legitimationen für Freiheitsentzug ins Visier. Viertens, das gilt sowohl für die kriminologische Diskussion als auch für den Bereich der Jugendhilfe, wo Ende der 70er Jahre eine erbitterte Kontroverse über, und jetzt kommt das Wort doch nochmal, die geschlossene Unterbringung in Heimen einsetzt. Die Kontroversen entzünden sich daran, dass Entwürfe für ein neues Jugendhilfegesetz explizite Bestimmungen für diesen Bereich vorsehen, die geschlossene Unterbringung also nicht unterbinden, sondern lediglich regeln wollen. Ich will die Pro- und Kontradiskussion, die dazu geführt worden, ich kann es auch nicht in wenigen Worten hier wiedergeben, aber in einigen Grundzügen die Richtung deutlich machen. Auf der einen Seite stand die Befürchtung, dass die eben erst erreichten Erfolge der Heimreform gleich wieder auf fahrlässige Weise und ohne Not gefährdet werden, in Frage gestellt werden. Und auf der anderen Seite der Anspruch einer pädagogisch-therapeutischen Intensiverziehung und Betreuung, PTI, Sie kennen das Stichwort, für die man aber dann auch ein Mindestmaß an zeitlicher Kontinuität und räumlicher Sicherheit benötigt. Man kann Jugendliche nicht erziehen, wenn man sie nicht hat. Kompliziert wurde die Sache dadurch, dass auch die Befürworter, wenn ich diesen Begriff hier übernehmen darf, geschlossener Einrichtungen mit den alten Zwangsanstalten nichts mehr am Hut hatten. Sie wollten etwas anderes. Sie haben therapeutisch, pädagogisch argumentiert. Das ist ganz einfach nachzulesen, wenn man diese früheren Diskussionen sich nochmal anschaut. Was ihnen vorschwebt, ist eine Art neuer Behandlungsinstitution, freundliche Architektur, kompetentes Personal, Vertrauen, Zuwendung, Stufenkonzepte für einen sukzessiven Abbau von Freiheitsbeschränkungen. Freilich, all das geschützt durch Panzerglas und Schließvorrichtungen. Entschuldigung, das war jetzt nicht so gut. Für diesen Versprecher entschuldige ich mich besonders. Ja, der Erziehungsgedanke dieses Konzepts umfasste eine dichte 1-zu-1-Relation zwischen Personal und Jugendlichen, ebenso wie den Gedanken des therapeutischen Milieus. Wie wir heute wissen, hat die Diskussion, über die ich jetzt hier ganz kurz berichtet habe, die letzten 30 Jahre angehalten. Sie hat uns begleitet durch die letzten 30 Jahre. Anfang der 90er Jahre hätte ich mit Sicherheit Wetten darauf abgeschlossen, dass sich der alte Streit bald von selbst erledigen würde. Aber ich hätte diese Wette mit Sicherheit verloren. Bis dahin handelte es sich bei der sogenannten GU-Debatte eher um eine etwas dröge, im Wesentlichen Insider-Diskussion. Doch nun entwickelt sich etwas Neues. Für mich persönlich ist dieser Umschwung immer mit der Position oder mit den Äußerungen von Herrn von Schäuble in Verbindung, der nach den Ausschreitungen von Rostock-Lichtenhagen die massive Wiedereinführung geschlossener Heime gefordert hat. Und das kann ich jetzt auch überspringen. Das Thema wurde in den 90er Jahren immer wieder zum Gegenstand von Bundestags- und Landtagswahlkämpfen, also von Landtagswahlkämpfen und dem einen Bundestagswahlkampf 98. Hat diese Zeit, in der ja auch die Kriminalitätsraten noch leicht anstiegen, in einer besonderen Weise geprägt. Ich komme zum Schluss und überspringe einige Punkte, die ich mir hier noch notiert hatte zur Charakterisierung dieses gesellschaftlichen Trends, der ja auch von Kriminologen wie David Garland sehr deutlich beschrieben worden ist. Also die Zunahme von dessen, was als punitiver Staat bezeichnet worden ist. Also die Zunahme von Haltungen, die wieder sehr viel stärker als in der Vergangenheit auf Bestrafung und Kontrolle von Tätern gerichtet sind. Ja, ich möchte zum Schluss einige Trends, die zur heutigen Situation, auch die in der heutigen Situation beachtet werden sollten, nochmal ansprechen. Das Verhältnis von Prävention, das Verständnis von Prävention verschiebt sich. Wir haben es heute im Unterschied zu den Diskussionen der 70er Jahre nicht mehr mit einem Präventionsbegriff zu tun, der auf Empowerment gerichtet ist, sondern unter Prävention wird sehr viel mehr ein Sicherheitskonzept zur frühzeitigen Kontrolle von Räumen, sozialen Räumen verstanden. Und es geht in dieser Hinsicht nicht mehr um soziale oder weniger um soziale Integration als um ein Stück Sicherheitstechnologie. Im gemeinsamen Verantwortungsbereich von Jugendhilfe, Justiz und Psychiatrie konzentrieren sich Problemlagen, die nach Formen von Kooperation verlangen, die bisher allenfalls in Ansätzen vorhanden sind. Das hat Herr Neubacher vorhin auch schon angesprochen. Und ich denke, die mediale Aufbereitung und Verstärkung extremer Einzelfälle verstärkt die Tendenz, die Jugendhilfe wieder in eine verstärkt ordnungspolitische Rolle zu drängen, zurückzudrängen, wie wir das auch in der Erziehungscamp-Diskussion im vorigen Jahr aus meiner Sicht erlebt haben. Diese Richtung, denke ich, wird in eine Sackgasse führen, wo ich sehr viel mehr Chancen sehe. Das ist schon das Stichwort, ein Projekt wie das Projekt Chance, das hier ja auch morgen dargestellt werden wird, geht einen anderen Weg als die Ausdifferenzierung wieder eines neuen Typus von Unterbringungsinstitutionen. Es versucht durch die Kooperation von Strafvollzug und Jugendhilfe einen neuen Kooperationsweg zu finden. Ja, letzter Punkt und dann komme ich wirklich zum Schluss. Das Problem der uns allen so bekannten Verschärfungsdiskussionen, die wir im Rhythmus der Jahre erleben und vielleicht auch dieses Jahr noch einmal erleben werden, liegt darin, dass sie nicht nur Symbolpolitik sind. Sie sind auch Symbolpolitik, zweifellos. Aber sie sind auch ein Stück Bodenerosion. Sie führen zu einem Stück Bodenerosion in der kriminalpolitischen Debatte. Besonders in Situationen gravierender finanzieller Unterausstattung, wie wir es heute ebenfalls beobachten müssen, erhöhen sie die attraktiv einfacher Lösungen und disziplinarischer Alternativen, die in die Vergangenheit weisen, aus meiner Sicht. Und die Attraktivität von Lösungen, in denen pädagogische Qualitätsstandards zweitrangig werden. Vor allem das macht heutige Versuche, Freiheitsentzug, wie das im Titel dieser Veranstaltung heißt, wieder verstärkt als Erziehungsmittel zu etablieren und eine Form von Wegsperren zu realisieren, problematisch. Und es käme in der gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation und gesellschaftspolitischen Situation aus meiner Sicht einem Spiel mit dem Feuer gleich. Deswegen denke ich, ist die vorhandene Tendenz in der Diskussion wieder auf eine regelhafte Einrichtung, geschlossene Einrichtungen hinzuwirken, wie ich das an vielen Stellen beobachte, mit äußerstem Misstrauen zu betrachten. Vielen Dank.